Ich lese euch den Predigttext und der steht in Hosea 1 und der Titel ist von mir Gottes verstörende Anordnung. Und ich bitte euch sitzen zu bleiben, auch wenn wir sonst aufstehen, aber ich lese Gottes Wort und ihr bleibt sitzen. Und das ist es. Dies ist das Wort des Herrn, das zu Hosea kam, dem Sohn Beeris. Zur Zeit des Jesia, Jotham, Ahas, Hiskia, der Könige von Juda, und zur Zeit Jerobeams, des Sohnes des Joas. Und das war das Wort an Hosea. Als der Herr anfing zu Hosea zu reden, sagte er zu ihm, geh und nimm ein Hurenbeil und Hurenbinde, denn das Land läuft vom Herrn weg der Hurerei nach. Da ging er und nahm Gomer, die Tochter Ibiams, und sie wurde schwanger und gebar ihn einen Sohn. Und der Herr sagte zu ihm, nenne ihn Jezreel, denn noch kurze Zeit, dann will ich die Blutschuld in Israel, in Jezreel heimsuchen über das Haus Jehu und will dem Königreich des Hauses Israel ein Ende machen. Zur selben Zeit will ich in der Ebene Jezreel den Bogen Israels zerbrechen. Und sie wurde wieder schwanger und gebar eine Tochter, und er sprach zu ihm, nenne sie Lo-Ruhamah, denn ich will nicht mehr über das Haus Israel mich erbarmen, dass ich ihnen vergebe. Doch will ich mich über das Haus Juda erbarmen und sie retten durch den Herrn, ihren Gott. Will sie aber nicht durch Bogen, Schwert, Streit, Pferde oder Reiter retten, und sondern anders. Und als sie Lo-Ruhamah entwöhnt hatte, wurde sie wieder schwanger und gebar einen Sohn, und er sagte zu ihm, nenne ihn Lo-Ami, denn ihr seid nicht mein Volk, und so will ich auch nicht der eure sein. Das ist das Wort Gottes durch Hosea. Liebe Gemeinde, der Vorspann zu diesem schwierigen Text. Es ging den Juden damals wirtschaftlich relativ gut, als der Prophet da Gottes Wort zu verkünden hatte. Es war das Nordreich Israel. Er war selbst in Nordreich Israel. Also die Juden waren zuvor unter David und Salomo ein Reich. Und dann durch die Dummheit des Sohnes von Salomo wurde das Reich an sich geteilt. Das Nordreich Israel umfasste 10 Stämme der Juden. 2 Stämme blieben im Süden um Jerusalem in Juda, Benjamin. Und was noch geschah? Dieses Nordreich Israel, es war viel zahlreicher, aber auch viel abgöttlicher. Sie wichen von Gott und seinen Geboten ganz massiv ab. Und da haben sich die Leviten, die auch da gelebt haben, und die Priester, die auch dort gelebt haben, die meisten sind ins Südreich nach Jerusalem gezogen, nach Juda. Denn Juda war noch nicht von Gottes Wort abgerichtet. Also ja, das ist die Situation, in der der Prophet im Nordreich Israel Gottes Wort zu verkünden hatte. Also sie haben schon irgendwie an Gott geglaubt, oder zumindest ein wenig, aber sie taten halt nicht, was er gesagt hat. Er hat sich trotzdem offenbart, und zwar eben durch Hosea, Dann hatte er noch einen Kollegen im Nordreich, das war Jona. Der war allerdings doch etwas viel unterwegs, zum Teil nicht in Gottes Willen. Ja, im Südreich, also ein Tag entfernt im Prinzip, da gab es mehr Propheten zur Zeit Hoseas. Da war Joel, Amos, Micha, Obadja und Jesaja. Also viel mehr. Also, um's einfach zu sagen, Gott war schon zu hören, wenn man ihn hören wollte. Und ich habe jetzt 3 Punkte und die stehen an der Wand. Es ist erstens Gottes Zumutung, zweitens Gottes Unbarmherzigkeit und drittens Gottes Erbarmung. Erstens ist Gottes Zumutung. Als der Herr anfing, durch Hosea zu reden, sagte ihm, geh und nimm ein Hurenweib und Hurenkinder, denn das Land läuft vom Herrn weg, der Hurerei nach. Und er nahm Gomer, die Tochter Diblaims, die wurde schwanger und gebar einen Sohn. Also wir können nicht genau sagen, wer Gomer war, die er zur Frau nehmen sollte, mit der er dann Kinder gezeugt hat. Sie könnte eine Tempelprostituierte gewesen sein, die verehrte Göttin damals, die Astarte, die hatte Tempel und der hat man dann halt die Kinder gegeben, die dann zur Prostitution gezwungen waren. Und ja, die Leute gingen dann so zu ihr in den Tempel, um Gottesdienst zu machen und diese Prostituierten zu gebrauchen. Ich denke nicht, dass es so eine gewesen ist, denn da wird ihr Vater genannt. Sie ist wahrscheinlich eine damals ganz normale Frau gewesen, die halt nicht unbedingt falsch war, die unzüchtig war, die viele Männer hatte. Sie wird im Griechischen als Porneia bezeichnet und ihr wisst, was Porneia heißt. Pornografie hat davon den Namen abgeleitet. Sie war eine Unzüchtige. Also, ja, wir können nicht genau sagen, was Gomer für eine war. Wir können hier aber genau sagen, dass Gottes Anordnung an Hosea eine Zumutung war. Da heiratet der junge heilige Prophet eine unanständige Frau. Und da haben die Leute wohl gegrinst. Also, wenn das ein Prophet Gottes tut, dann gibt er seinen Kindern auch noch so komische Namen. Und ja, ich weiß nicht, ob sie da gegrinst haben. Es ist ja so, dass sie selbst komische Namen weitergegeben haben, aber diese Namen waren durchaus von Gott und hatten eine tiefe Bedeutung. Ich weiß nicht, ob sie da noch begrenzt waren. Also das ist dem Hosea passiert und naja, das war jetzt nicht unbedingt das, was man von Gott erwartet, dass das Bodenpersonal Gottes so etwas tut. Und das ist ja auch heute naja, Gottes Bodenpersonal, das erlaubt sich viele Sachen. Und wenn es schlimme Dinge sind, dann ist das nicht nach Gottes Willen, nicht nach seinen Geboten. Ja, sie tun es trotzdem. Sie ziehen dann halt Gottes Namen und auch die Kirche in Verruten. Sie tun das nicht in Gottes Namen. Aber hier eben, Hosea soll das in Gottes Namen tun. Es war für ihn keine Liebesheirat. Aber Gott gebietet ihn, tu das. Und das ist eine Zumutung für ihn. Das ist eine Zumutung, aber die hat einen tiefen Grund. Der Prophet soll den Menschen praktisch vorzeigen, was sie selbst tun. Sie haben sich von Gott abgewandt. Sie fuhren mit diesen drei Göttern umher. Und diese drei Götter damals waren zum ersten der Moloch, heißt so viel wie König. Dem wurden auch Kinder geopfert. Wenn sie wirklich in Not waren, dann hat man ein Kind genommen und bei seiner glühenden Statue auf die Hände gelegt oder vor seiner Statue verbrannt und laut getrommelt, damit man die Schreie nicht hört. Das war der oberste Gott. Dann gab es noch den Baal. Baal heißt Herr. Ja, er war ein Fruchtbarkeitsgott und den musste man halt auch vormachen, wenn die Not in der Landwirtschaft groß war, wie man fruchtbar ist. Das haben die Männer mit den Frauen gemacht. Sie haben ihm gezeigt, wie man fruchtbar ist und ihn so geehrt. Und dann noch die Astarte, die Göttin. Sie heißt Stern. Und sie hatte eben die Kinder als Prostituierte in ihren Tempeln. Und ihre Gottesdienste waren bei den Männern und recht beliebt. Das war ihre Gottesdienste. Das war die Situation in Israel. Und wenn das schon der Umgang mit der Gottheit war, mit ihren Gottheiten war, wie war das gesellschaftliche Leben dann? Mord und Diebstahl und Lügen und so weiter. Das war ihre Gottesverehrung. Und Hosea soll ihnen das beibringen. Er nimmt eine unzüchtige Frau und die Namen der Kinder, die sagen dann einiges aus, was Gott tut. Also ja, das war Israel und das war einst Gottes Volk. Wir sind im sogenannten christlichen Abendland und da glaubt man dies und das, aber kaum jemand glaubt, dass Gott sich klar und heilsam offenbart hat und dass er seine Zuneigung und Liebe in Jesus Christus bewiesen hat. Das glaubt man denn doch kaum. Man glaubt das und das, vielleicht Gott eine Idee und Jesus, ja, okay, ein Lehrer, der gescheitert ist. Und naja, man glaubt halt dies und das. Ich habe einen muslimischen Nachbarn, ich mag ihn, er ist aufrecht, aber er ist streng gläubig, islamisch. Ich habe mit ihm geredet und er redet mit mir und wir versuchen uns gegenseitig von unserem Glauben zu überzeugen. Er nennt Allah seinen Gott und sagt, dass ich drei Götter habe. Ich sage, nein, ich habe nicht drei Götter. Doch, sagt er, du hast drei Götter. Das Gott Vater, Gottes Mutter und Gott den Sohn. Ich sage, nein, ich glaube an Gott. Ja, sagt er, aber was soll das da in Rangweil, diese wunderschöne Kirche da oben, die ist der Gottesmutter geweiht. Ja, ich sage, ich bin nicht römisch-katholisch. Er sagt, ihr glaubt doch alle dasselbe. Ich sage, nein, tun wir nicht. Und ich sage ihm dann, euer Glaube bringt doch sehr viel Gewalt mit sich. Das sieht man auf der ganzen Welt. Da sagt er, nein, ihr bringt sogar die Kinder im Mutterbauch um. Das tun wir nicht. Ihr habt die Kreuzzüge und Weltkriege angezettelt, nicht ihr. Da sage ich ihm, ja, das war und ist gegen Gottes Gebote. Aber eure Gewalttaten, die folgen Mohammeds Vorbild und seinen Geboten. Ja, da sagt er nichts mehr. Also, wir sind uns nicht eins geworden und bis jetzt konnte ich ihn noch nicht vom Christentum überzeugen. Und er wird's mit dem Islam bei mir auch nicht schaffen. Aber wir mögen uns. Israel war einmal von den 10 Geboten geprägt und die 10 Gebote haben es geordnet. Aha. B, auf ihre Sünden hingewiesen und C, auf den Messias hingewiesen, der ihre Schulden auf sich nehmen wird und sie mit Gott versöhnen wird. Europa war einmal von den 10 Geboten geprägt, die es A, ordneten, B, auf ihre Sünden und C, auf Christus hinwiesen, der viele Sünden Schuld auf sich genommen hat. Und das immer noch tut. Also heute sind Gottes gute Gebote für viele eine Zumutung. Schlimmer noch als Gottes Anordnung für Hosea. Gebote eine Zumutung, obwohl sie gut sind. Naja. Es kommt zum zweiten Punkt, Gottes Unbarmherzigkeit. Der Herr sagt zu Hosea, nenn deinen Sohn Jezreel, denn noch kurze Zeit, dann will ich die Blutschuld in Jezreel heimsuchen, will mit dem Königreich des Hauses Israel ein Ende machen. Zur selben Zeit will ich in der Jezreel-Ebene Israels Bogen zerbrechen. Und sie wurde wieder schwanger und gebar eine Tochter. Da sagte Gott, nenn sie Lo-Ruchama. Denn ich will mich nicht mehr über das Haus Israel erbarmen, dass ich ihnen vergebe. Also der erste Sohn von Hosea soll Jezreel heißen. Jezreel ist, so wird die große fruchtbare Ebene in Israel genannt. Sie ist da im Norden und da ist auch der Berg Megiddo. Ihr seht das auf der Karte oben links. Und da will er den Bogen Israels zerbrechen, das heißt die Macht Israels nehmen. Megiddo ist nebenbei als Harmagedon in Offenbarung 16 zu finden. Und Jezreel, also der Name heißt so viel wie Gott der Herr sei. Und Gott der Herr, von dem alles Leben kommt und alles Gute kommt, der nimmt hier seine Güte zurück. Die Blutschulden, die er ihnen vorwirft, die sind vielfältig. Es wird am Anfang des Kapitels nur ein König von Israel aufgezählt. Sie hatten aber viele. Nur der wird aufgezählt, der rechtmäßig König war. Dann kamen sie und haben mit viel Blutvergießen immer den vorigen König gestürzt und das sind die Blutschulden. Die anderen Blutschulden waren natürlich auch die, die ich erwähnt habe, dem Moloch. Wenn sie irgendetwas dringend brauchten, da haben sie ihre Kinder geopfert. Das sind auch Blutschulden. Und daneben noch die der Bevölkerung, die recht gewalttätig war. Also dem Herrn, der sich ihnen in Liebe und Güte zuneigt, sie in Ordnung bringt, Güte fördert, aber Menschenopfer verachtet oder verabscheut, dem wollten sie nicht dienen. Aber diesen drei Götzen, den haben sie gedient. Und da soll Hosea seine Tochter Lo-Ruchama nennen. Das heißt so viel wie keine Barmherzigkeit. Gott hat lange zugesehen, hat lange ermahnt, war lange barmherzig, aber jetzt kommt der Punkt, an dem er Gericht ausübt. Das erinnert dann durchaus stark an Genesis 15. Da hat Gott dem Abraham schon das Land versprochen, das seine Nachkommen dann haben werden. Und er sagt, sie werden es bekommen, wenn die Sünde der Kananiter, die da gelebt haben, wenn sie voll ist, dann wird Israel einziehen als Gottes Gerichtsinstrument. Und hier geht's wieder los. Jetzt ist bald Ende mit Israel, das diesen kananitischen Götzen huldigt und so schreckliche Dinge tut. Jetzt ist bald Schluss mit Lustig. Und die Assyrer werden diesem Volk ein Ende machen. Der nächste Sohn von Hosea soll dann Lo-Ami heißen, nicht mein Volk. Ja, die Assyrer werden kommen. Sie kamen 722 vor Christus, haben das ganze Volk massakriert oder dann die Überlebenden deportiert. Und sie sind nie mehr zurückgekommen, diese 10 Stämme. An ihrer Stadt, damit das Land nicht brach liegt, haben die Assyrer dann andere Völker angesiedelt. Und die sind dann mit der Zeit als Samariter bekannt geworden. So mit Mischglauben. Lo-Ami, nicht mein Volk. Keine Barmherzigkeit mehr. Halten wir fest, sie haben ihn verlassen, nicht er. Haben auch auf seine versöhnlichen Worte nicht reagiert, sind nicht umgekehrt. Da hat er sie dahingegeben. Dahingegeben ist dann für sich furchtbar. Das heißt so viel wie nicht mehr unter Gottes Barmherzigkeit zu stehen. Nicht mehr sein Volk zu sein. Niemanden mehr zu haben, der auf einen aufpasst. Der einem sagt, was richtig ist. Deinen Schütz. Franz Grillparzer, österreichischer Dramatiker, schrieb einst, Humanität ohne Divinität wird zur Bestialität. Also kurz und einfach gesagt, der Mensch ohne Gott wird zur Bestie. Und dieser hat bewiesen, dass das stimmt. Europa hat es nebenbei auch bewiesen. Und die Frage ist die, die wir uns noch stellen dürfen, wo es uns gut geht, wie es Israel auch gut gegangen ist, als Hosea aufgetreten ist. Ja, was glaubst du? Im Hebräischen und Griechischen, in den biblischen Sprachen ist Glauben dasselbe Wort wie Vertrauen. Lässt sich austauschen. Die Frage nach dem, was du glaubst, kann auch so gestellt werden. Wem vertraust du? Sind es Menschen? Menschen kann man nicht ganz vertrauen, denn sie können nicht Vertrauen erfüllen. Manchmal wollen sie es auch nicht. Es braucht einen Darüber, dem man vertrauen kann, der die Macht hat und den Willen hat, Gutes zu tun. Dem kann man vertrauen. Dem Schicksal kann man nicht vertrauen, dem Glück auch nicht. Ich komme zum dritten Punkt, Gottes Barmherzigkeit. Ich will mich über das Haus Juda erbarmen und sie retten durch den Herrn, ihren Gott. Ich will sie aber nicht retten durch Bogen, Schwert, Streit, Pferde oder Reiter. Also gegenwärtig ist Israel hochchristlich, mein heutzutage, und sie erwarten den Angriff aus dem Iran. Sie sind gut gerüstet und setzen ihr Vertrauen auf die Armee. Hat nicht geklappt am 7. Oktober letzten Jahres, aber ja, sie setzen ihr Vertrauen auf die Armee. Ja, und hier sagt Gott, dass er dem Südreich Juda noch barmherzig sein wird. Und Haus Juda, das ist gleich Haus Gottes. Sie sind noch nicht abgewichen zu diesen Götzen. Sie waren noch treu ihrem Herrn. Sie hatten noch die rechten Gottesdienste. Und tatsächlich haben die Assyrer dann versucht, sie zu erobern, und es ist ihnen nicht gelungen. Und 2. Könige 19 berichtet, dass ihnen der Herr tatsächlich geholfen hat, ohne Armee, durch Engel. Ja, er war zu ihnen noch barmherzig. Er hat ihnen geholfen, durch Überirdisches. Hier an der Wand seht ihr Die Menorah, sie steht vor der Knesset, dem Parlament in Jerusalem. Und es ist der siebenarmige Leuchter, der an für sich im Tempel stand. Und auf dieser Menorah da vor dem Parlament ist Zacharia 4,6 eingraviert. Und da steht das Wort des Herrn an Zerubabel. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr der Heerscharen. Also Zerubabel war Fürst Judas, und zwar als sie aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehrten. Er war auch gleichzeitig ein Vorbild auf den kommenden Messias. Und an für sich ist dieses Wort von Zacharia 4,6 auf den Messias gerichtet. Er baut das Haus Juda. Er baut Gottes Haus. Und er rettet und erhält seine Kirche. Er rettet und erhält seine Braut durch sein Wort und seinen Geist. Schließt natürlich nicht aus, dass er das durch Engel tut oder auch durch Menschen tut, denn Engel werden in der Bibel einmal Engel genannt, dann wird der Herr Jesus selbst als Engel des Herrn bezeichnet und andere Engel, das sind die Prediger, aber auch die Gesandten der Regierung konnten als Engel bezeichnet werden. Gott erhält seine Kirche, baut seine Kirche, baut seine Braut, nährt sie und versorgt sie durch durchaus auch menschliche Engel. Was diesen allen gemeinsam ist, sie sollen für Gottes Volk eintreten, für die Braut eintreten. Und das ist das, was der Herr Jesus Christus selbst tut, und zwar vollkommen tut, und zwar als König, als Priester und als Prophet oder Lehrer. Und Gottes Barmherzigkeit, die gilt grundsätzlich der gesamten Welt, sonst wäre schon lange nichts mehr, aber sie gilt im Besonderen und speziell seiner erlösten Braut. Gilt ihr, die sie ihre Sünden nicht vertuscht, sondern mit ihm zu ihm kommt. Gilt dir, die bei ihm bleibt, die bei seinem Wort bleibt und danach trachtet in ihren Plänen und ihren Taten sein zu sein, eines Geistes mit ihm zu sein. Ihr gilt Gottes Barmherzigkeit speziell. Hosea sagt, ich will mich über das Haus Juda erbarmen und sie retten durch den Herrn ihren Gott. Hosea selbst heißt schon Rettung. Und der Name Jesus heißt so viel wie der Herr rettet. Und der Herr Jesus war im Alten Testament aktiv. Er ist es auch heute noch. Er ist dann für sich die Rettung, die von Gott kommt, die Gott gegeben hat. Und die seinen ruft, also die seinen rufen nach ihm, wenn sie in Not sind. Also die Rettung ruft man nur, wenn man in Not ist. Ihn ruft man an, wenn man in Not ist, aber ihn ruft man auch an, wenn man ihm danken will und ihn loben will. Er kommt nie zu spät, er macht wieder gut. Aber ja, was muss man tun? Man muss sich halt ihm zuwenden und seinen Anordnungen halt folgen. Sonst wird's nichts. Hosea Kapitel 1. Israel war voller Glauben. Und die Welt heute ist auch voller Glauben. Selbst Atheisten glauben nur, dass Gott nicht ist. Und Agnostiker glauben, dass man ihn nicht erkennen kann. Aber sie haben alle Glauben. Wichtig ist nicht, dass man glaubt, sondern was man glaubt. Tja, der Reformator Luther sagte, wo man Gottes Wort fallen lässt und außer dem Wort nach Christus greift, begreift man den Teufel. Ja, da hat er recht. Ich komme zum Schluss. Gott mutet uns seine Gebote und sich selbst zu. Für die Braut, für seine Braut ist es keine Zumutung, sondern Gewinn. Zweitens, Gott zieht seine Barmherzigkeit zurück. Denn immer nur barmherzig sein fördert nur das Böse. Drittens, Gott ist barmherzig. Und diese Barmherzigkeit zeigt er durch seinen Sohn, den er unbarmherzig gerichtet hat, nur damit er nicht alle Sünder richten muss, sondern zu vielen Leiden barmherzig sein kann. Amen. Amen.